Ich freue mich, in eurer Mitte sein zu dürfen. Es ist mir immer ein ganz großes Erleben, was euch Jesus hier schenkt in dieser Gemeinschaft. Ich freue mich auch an so vielen jungen Leuten, aber an alten und auch an vielen bekannten Gesichtern. Das ist doch schön, solch ein Erntedanktag. Und ich möchte über ein Wort aus dem Alten Testament sprechen. Von der Wüstenwanderung des Volkes Gottes. Und diese Wüstenwanderung Israels hat ja was zu tun mit unserer Lebensgeschichte, die wir geführt werden. Unsere Lebensgeschichte, die manchmal auch durch solche Wüstenabschnitte geht, wo es uns nicht leicht wird, zu danken und zu loben. 2. Mose 16. Sie waren gerade durchs Schilfmeer durchgegangen. Sie waren in Mara gewesen, wo das Wasser bitter war. 2. Mose 16, und sie zogen von Elim weiter. Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten, wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen, denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. So verkehrt kann man manchmal die Dinge ansehen, dass Mose und Aaron beschuldigt werden und plötzlich die Sklavenarbeit in Ägypten als ein Paradies erscheint. Wie verrückt ist manchmal unser Kopf. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich's prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am 6. Tag aber wird's geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel, am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat. Und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Was sind wir, dass ihr wieder uns murrt? Weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle, weil der Herr euer Murren gehört hat, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron, sage der ganzen Gemeinde der Israeliten, kommt herbei vor dem Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin. Und jetzt wird es ganz groß über dieser scheußlich, trostlosen, heißen Wüste mit ihren flimmernden Dunst drüber. Siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag es in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist aber, was der Herr geboten hat, ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Als man es aber nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht, und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Mose wurde zornig auf sie. Sie sammelten aber alle Morgen so viel an jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es, und am sechsten Tag sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen, und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten es Mose. Und er sprach zu ihnen: Das ist, was der Herr gesagt hat, morgen ist Ruhetag, heiliger Schabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend. Es war auch kein Wurm drin. Da sprach Mose: Esst dies heute, denn heute ist der Schabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der 7. Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Aber am 7. Tag gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln, und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Liebe Schwestern und Brüder, ich habe tolle Erntedankfeste gefeiert. Also ich denke doch dran zurück in die schrecklichen Hungerjahre. Das hat es ja bei euch auch gegeben. Wo man nichts hatte, Lebensmittelkarten, wo die Besatzung da war, wo die Wirtschaft noch nicht lief. Und es waren doch immer rauschende Dankesfeste, wo man loben konnte. Da haben wir die herrlichen Lieder gesungen: Bis hier hat mich Gott gebracht. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Die Dankbarkeit, und dann, wenn man die Erntewagen begleitet hat, wir haben das noch als Kinder erlebt, die Erntewagen mit den Kühen gezogen auf der Schwäbischen Alb und dann vollgeladen, dann wenn gedroschen wurde. Es ist heute so ein Freudentag, aber ich will gar nicht so anfangen, wie wir es oft genug gemacht haben, weil heute in unserem Herzen manchmal ganz andere Stimmungen sind. Und wenn Sie nur ein wenig sich umhören, dann hört ihr ja viel von den Problemen. Wir sind ja heute so problemgeladen. Es ist alles so schwierig geworden. Was haben wir in den letzten Tagen alles für Sorgen mit uns herumgetragen? Was für Nöte liegen auf uns? Und da wird uns das Danken gar nicht leicht. Wir können jetzt kurz im Gottesdienst da so ein paar Dankworte sagen, aber das ist ja nicht echt, wenn wir das nicht aufarbeiten, was an großen Belastungen auf uns liegt. Und ich denke, dass eine ganze Reihe gar nicht da sein können. Die liegen krank und die sind voll Angst und Sorge, wie das werden soll mit dem Leib. Und die können jetzt gar nicht einstimmen in dieses Gotteslob vor lauter Sorgen. Und viele klagen: Ich bin ganz allein, ich werde mit den Problemen nicht mehr fertig. Wir können von jung und all das erzählen. Und wenn wir dann hineinschauen in unsere Welt, dann kommt die Angst erst recht. Auf welche Zeiten gehen wir denn zu? Es wird ja unheimlich. Hat Gott den Frieden weggenommen? Und kommen diese Gefahren und diese Bedrängnisse jetzt auch auf uns zu? Dann wird unser Herz verkrampft, voll Angst. Ich habe vorhin gesagt, unser Herr führt uns durch Wüsten. Unser Herr führt uns durch Wüsten. Und das ist gut so. Es hätte ja für das Volk Israel auch den direkten Weg am Meer gegeben, wo sie hätten nach Kanaan marschieren können ins gelobte Land. Aber der Herr lässt sie einen Umweg machen. Und das Volk Gottes muss durch die Wüstenabschnitte hindurchziehen. Auch du musst durch die Wüstenabschnitte deines Lebens einmal durch. Und da haben sie die tollsten Erfahrungen mit dem lebendigen Gott gemacht. Das war ja gerade noch vorweggegangen, wo sie am Schilfmeer standen. Und da waren die steilen Felswände rechts und links und vor ihnen das Wasser. Und hinter ihnen kamen die Soldaten vom Pharao. Und die hatten diese schrecklichen Streitwagen mit den Messern dran. Das Volk sagt: Aus, wir kommen immer weiter, wir haben alles verloren. Das haben sie doch auch schon oft gerufen und gedacht. Jetzt ist aus, jetzt geht's nimmer weiter. Und dann hat Mose gesagt, der Herr wird für euch streiten. Wissen Sie, das ist der Grund vom Erntedank. Unser Glaube, der zerbricht ganz schnell. Unsere Kühnheit, unser Mut, der liegt am Boden. Unsere Lieder verstummen. Und wenn die Sorgen über uns hereinbrechen, schreiben wir, Herr, Herr, wo bist du denn jetzt? Führt uns Gott nicht in Sackgassen hinein, so haben wir auch schon oft gedacht. Führt uns Gott nicht an der Nase herum? Wir wissen gar nicht, wie das alles werden soll. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Das ist ein Wort für dich heute im Erntedanktag. In deiner Angst und Not, die du auch in diesen Gottesdienst mitgebracht hast. Schon die jungen Leute, wie wird das alles werden? Mit meinem Ausbildungsplatz, wie geht das alles weiter? Und die, die ein eigenes Geschäft haben, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das durchbringe oder ob die Insolvenz kommt und was über mir alles zusammenschlägt. Und dann die Krankheitsnöte und die Ärzte wissen doch auch nicht weiter. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Wenn Sie das noch einmal lesen, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr an euch tun wird. Lass du in deinem Leben Jesus jetzt einmal ran an die Probleme. Herr Jesus, ich warte auf dein Heil. Und jetzt bist du dran und dann geschieht plötzlich etwas, was ich nie verstanden habe. Das habe ich auch nie verstanden. Wie die träumen, dann erlebt man plötzlich, wie diese Wasserwogen vor einem sich auftürmen und dann kann man hindurchziehen, trockenen Fußes. Und von hinten kommt gar nichts mehr. Und das, wovor man Angst gehabt hat, diese Heere Pharaos, die ertrinken in den Wogen des Meeres, die hinter uns wieder zusammenschlagen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Das ist doch die Geschichte von so vielen Älteren von euch. Was habt ihr durchlitten in eurem Leben? Und wir können im Alter bloß, ihr Jungen müsst das hören von uns, gehört jetzt ja auch dazu, was haben wir in unserem Leben Angst gehabt und gemeint, die Hand des Herrn wäre zu kurz. Und dann hat uns der Herr hindurchgeführt, wie die Träumenden. Und wir können nur bewegt danken und der Mose hat ein Lied gesungen, ein ganz tolles Lied. Das Lied werden wir einmal singen in der Ewigkeit. Das steht ja in der Offenbarung 15, wir werden das Lied Mose singen. Das steht 2. Mose 15. Was hat er denn gesungen? Ich will dem Herrn singen, er hat eine herrliche Tat getan. Der Herr ist meine Stärke und ist mein Lobgesang, ist mein Heil. Mein Gott, ich will dich preisen, meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Ach, was können wir mit diesem lebendigen Gott alles tun? Und wir sind so froh, dass dieser Gott sich uns in Jesus offenbart hat, sein schönster Name, Jesus. Und dass wir ihn wissen dürfen, er lässt dich nie allein, nie, gar nie allein. Das ist doch wunderbar, Lukas 22. Habt ihr je Mangel gehabt? Ja, natürlich. Wir hatten nie die Gehälter der großen Millionäre. Wir wohnen nie in den Villen. Ach, das war's doch nicht. Das wunderbeste Platz in dieser Welt ist unter der treuen Fürsorge meines Heilandes Jesus. Weißt du das? Und das können jetzt die Kranken uns bezeugen, die sagen, ich erlebe das. Wie wunderbar das ist, wenn ich weiß, ich darf alles in die Hand meines Herrn legen. Und der Herr wird für mich streiten und ich ziehe meine Straße durch die Wüste dieser Welt hin auf das himmlische gelobte Land, wo er mich berufen hat, wo ich ihm dienen darf, wo ich ihm vorangehen darf. Es ist eigentlich merkwürdig, dass im Volk Israel immer wieder dann durch diesen Zerbruch des Glaubens geht. So schlimm, dass unser Glaube wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Stehen sie in Mara wieder am Wasser und wollten Wasser trinken. Das Wasser war bitter. Aber der Herr war da. Ich bin der Herr, dein Arzt. Wie groß, dass wir das Wort Gottes haben. Gott offenbart sich nur durch sein Wort, nicht durch Träume, nicht durch Illusionen, sondern durch sein Wort. Und nimm dieses Wort und trag dieses Wort zu den Angefochtenen, weil dieses Wort redet und dann auf einmal erleben wir das, dass der Herr sein Wort pünktlich erfüllt. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Unser Glaube kann immer nur von diesem Wort Gottes leben, das uns aufrichtet. Und das uns wieder hoffen lässt und die feste Zuversicht auf den Herrn schenkt. Und das alles hat immer noch nichts genützt. Die ganze Wüstenwanderung des Volkes Israel, ja wie bei uns, war ein dauerndes Murren wider Gott. In der Bibel steht, Anfechtungen seien für unser Leben sehr heilsam. Jakobusbrief steht drin, Anfechtungen sind gut. Obwohl Anfechtungen sind doch schlimm. Anfechtungen, die wollen unseren Glauben zerbrechen. Dein Glauben immer wieder kommen in die Zweifel. Anfechtungen sind deshalb gut, weil wir nicht leichtfertig glauben, sondern unser Glaube wird bewährt, gegründet. Er steht nicht mehr auf unseren Wünschen, auf unseren Illusionen, die wir haben. Er steht auf dem Felsengrund der Zusagen unseres Gottes. Und darum sind die Anfechtungen so gut, weil unser Glaube bewährt wird in den Anfechtungen. Aber eins wollen wir lernen. In den Anfechtungen. Murren ist ganz furchtbar. Wider Gott zu reden ist furchtbar. Gott anklagen ist ganz schlimm. Das steht überall in der Bibel drin. Gott zum Halunken zu machen, wie wenn er uns an der Nase rumführen würde, wie wenn sein Wort uns trügen würde. Wir dürfen doch nicht murren, wider Gott anklagen. Und dann kommen all die lästerlichen Worte gegen Gott, und die kennen wir aus der Umgebung von so vielen gottlosen Menschen. Nein, das wollen wir nie tun. Wir haben ja große Vorbilder im Glauben. Mir ist das immer so groß, wie dieser William Booth, der Gründer der Heilsarmee. Ein ungestümer Mann, der ja vor nichts zurückgeschreckt ist und die elendesten Orte aufgesucht hat und wieder die Macht der Sünde und des Teufels gekämpft hat. Eine ganz wunderbare Frau, die Catherine, eine ganz begabte Frau, die ihn in seinem Dienst unterstützt hat. Aber diese Frau wurde so schwer krebskrank und starb an dieser Krankheit. Und wenn man das noch einmal liest in seiner Biografie, wie er da in diesem Krankenbett niedergekniet ist. Er brauchte doch diese Frau. Ihr kennt das doch. Und dann hat er gesagt, Herr, ich verstehe dich nicht. Das dürfen Sie sagen. Sie brauchen Gott nicht zu verstehen. Aber ich vertraue dir. Und Gott hat ihn auch durch diese schwere Zeit wunderbar hindurchgeführt. Und er hat gesagt, alle Stützen des Glaubens werden weggerissen. Es bleibt nur der Herr selber. Wenn man auf Jesus allein gegründet bleibt. Und das wollen wir lernen, auch am Erntedanktag. Über unseren persönlichen Schwierigkeiten, die wir mitgebracht haben. Und dann geschieht es wieder so wunderbar, wie der Herr sein Volk versorgt. Und Sie haben das auch erlebt. Oft in ganz anderer Weise als damals die Israeliten, als dieses Manna vom Himmel fiel und sie wunderbar versorgt wurden. Ach, ich habe meinen Konfirmanden als immer wieder erzählt, von diesen Hungerzeiten, die ich als Kind miterlebt habe, dann sagte mal ein junger Kerl zu mir so nett, ihr habt es gut gehabt, ihr durftet hungern. Ihm kam das so toll vor, wenn man da so herrliche Wunder erlebt hat mit Gott. Es war ja oft gar nicht mehr klar, wie wir überhaupt durchkommen. Wir lebten damals in Stuttgart, der Vater war in der Kriegsgefangenschaft, keinerlei Einkommen, nichts, kein Garten, kein Acker, wo man leben könnte. Wovon soll man denn überhaupt leben? Das war aussichtslos 1945. Und dann hat uns der Herr wunderbar hindurchgebracht. Und als das erste Care-Paket aus Amerika kam, wir haben das ja nie verstanden, das erste Mal Schokolade gekostet. Eine Familie Duvenek, wir kannten sie nicht, eine Farmersfamilie aus Kalifornien, Boten Gottes, bewegt. Er gibet Speise reichlich und überall. Und wie uns der Herr gesättigt hat, und das haben wir erlebt nach Operationen, der erste Löffel Schleimschuppe, Gott sei Lob und Dank, wie das Manna, das die Israeliten aufgesammelt haben. Und dann war auf einmal der Wurm drin, tatsächlich, der Wurm war drin. Aus den Zelten schrien die Leute entsetzt auf, die treuen Hausfrauen wollten das Frühstück richten und holten die Pötte zusammen und das stank erbärmlich in der Hitze. Sie wissen, wie das ist, wenn da Würmer drin sind. Und eklig, das kann man ja nicht angucken. Was ist denn eigentlich los? Gestern noch hat man fröhlich dieses Manna essen können. Das hat uns Gott geschenkt. Und heute ist plötzlich zum Ekel geworden. Ja, was ist jetzt los? Die Bibel ist so ein großes Buch. Weil das Geschichten sind, die für uns genauso übertragbar werden. Die großen Gaben Gottes, über die denen wir gestern ihm danken konnten, die für uns Wundergaben waren, werden uns plötzlich zum Fluch. Und sie werden uns so, dass der Wurm drin ist. Ja, Sie wissen das doch. Im Euro ist der Wurm drin. Der Verzinsung Ihres Kapitals, in Ihrer Arbeitsstelle ist der Wurm drin. In der Gesundheit ist überall. Wir wollten doch gar nichts anderes. Jetzt ist, und mit der Landwirtschaft, da ist der Wurm drin, mit der Überproduktion. Und man kriegt nichts mehr für den Ertrag, das wissen die Bauern. Überall ist der Wurm drin. Es war doch gerade die Gabe Gottes und am Ende danke, wie sollen wir da Gott loben können? Es wäre ja alles so schön, wenn das nicht so stinkend uns geworden wäre, mit unseren Häusern, mit unserem Geld, mit unserem Verdienst, mit allem, was wir haben. Wir verdienen immer mehr und es ist immer weniger wert und die Teuerung wird immer größer und die Überproduktion und die einen verhungern und überall, wir kriegen das ja gar nicht mehr in den Griff. Die guten Gaben Gottes werden uns plötzlich zum Fluch und man könnte nächtelang darüber diskutieren, was ist denn plötzlich los? Die guten, herrlichen Gaben seiner Schöpfung. Des Friedens, den wir genießen, und plötzlich wird es uns zur Last, zur Qual. Da sagen wir, Gott, warum kannst du denn das zulassen, dass überall so viele Probleme sind? Sie haben das ja schnell erlebt, wie bei uns in den Wohlstandsländern des Westens die Konsumgesellschaftsgrößte Problem geworden ist. Ich könnte ja nur danken über unseren gefüllten Regalen, aber es ist alles ein Problem. Und dann kommen die großen Fragen, was soll man essen und was ist denn gut und wofür wird man nicht krank und wie muss man sich richtig ernähren? Das ist alles blöd. Und dann fragen wir Gott, warum denn du? Nein, das ist falsch, wir brauchen nicht Gott anklagen. Gott will uns etwas sagen. Auch mit diesem Geschehen, dass seine herrlichen Gaben uns stinkend oft werden. Unser Beruf, unser Geld und der Überfluss, den wir haben, dass wir oft davor sitzen und sagen, darf ich es für meine Linie überhaupt noch erlauben, das zu essen? Alles, was wir da haben, du brauchst Gott nicht anklagen. Gott fragt uns etwas. Und das Erste, was ich Ihnen hier sagen will, Gott streicht uns etwas durch. Gott streicht uns etwas durch. Das ist unsere Not in den Wohlstandsländern des Westens. Dass wir uns auf die großen Gaben Gottes stürzen, und es behalten wollen in unserer Hand. Und wir wollen uns absichern. Und das ist doch toll, wie der Hausvater sagt, ja, sammelt nur mal richtig, damit wir auch noch für morgen haben. Man muss ja vorsorgen. Wir wissen ja nicht, was kommt. Und das wird uns stinkend. Ist doch gar nichts böse, wenn man etwas für die Zukunft beiseite legt. Aber wir wissen ja, wie das uns alle reitet, die Sorgen dieser Welt. Sie nehmen uns plötzlich gefangen. Und wir werden von ihnen regiert und der Geiz beherrscht uns und die Habsucht beherrscht uns. Wir sind ja gar nicht frei von diesen Dingen. Und so sammelten die damals wie die Wilden in die Töpfe, als das da lag. Jetzt muss man muss nehmen, so viel wie man kriegen kann. Und am nächsten Morgen war es voller Würmer. Der Wurm ist drin. Es war kaputt und stank. Weil man sich in dieser Welt doch nicht absichern kann mit diesen vergänglichen Gütern dieser Welt. Und wir werden ja da nie klug. Eigentlich, das müsst ihr uns doch klug machen, was das Wort Gottes sagt. Wir sollten doch nicht anhäufen. Was sollten wir denn haben von den vielen Dingen? In der letzten Woche sage ich zu meiner Frau, du lies mal dann der Zeitung, der Zetsche vom Daimler-Benz, der kriegt 29 Millionen Altersrente, ist ein Haufen Geld. Und da sagt meine Frau, das kann er auch nicht verfespern. Das packt uns ja immer wieder. Was ist denn da überall los in dieser Welt? Und sagt, was ist denn das überhaupt mit den Gütern dieser Welt? Und das will Gott bei seinen Leuten durchstreichen und bei seinem Volk. Und deshalb lässt Gott das geschehen. Er lässt das wirklich geschehen, dass keiner seine Zukunft absichern kann. Ich habe so viele getroffen, die haben auch ihre Vermögensanteile festgelegt. Es gibt ganz viele, auch gläubige Evangelikale, die mit ihren Geldanlagen getäuscht wurden. Gott hat es zugelassen. Könnte man bitter werden, wenn man nicht klug wird über den Dingen und sagt, es gibt in dieser Welt keine Sicherheit für morgen zu sorgen. Als ins Herz des liebenden Herrn Jesus zu blicken und sich ihm anzuvertrauen. Selbst mit der Altersrente hat man uns betrogen. Es wird ja gar keinen Bestand haben mit den errechneten Zahlen. Du kannst dich nicht absichern in dieser Welt. Das ist der Fluch unserer Wohlstandsländer des Westens. Und das haben die Israeliten schon damals gemerkt, als sie mit ihren Taschen und mit ihren Eimern losgezogen sind und gesammelt haben wie die Wilden. Und auf einmal sagen sie, jetzt stinkt mir's, ja, stinkt einem. Gut soll richtig stinken, dass wir wissen, diese Güter dieser Welt können uns nicht absichern. Meine Berufsarbeit nicht, so wichtig ich sie nehme, mein Gut, Geld und Gut, mein Konto und mein alles Haben hat keinen Wert, ich kann das nicht machen. Es geht doch um ein viel größeres Leben. Gott will doch viel mehr. Gott will doch nicht die Taschen seiner Kinder füllen, sondern er will mit seinen Kindern den Weg ins gelobte Land ziehen. Und er will unterwegs ihnen die Wegnahrung mitgeben, die sie braucht, die Zehrung, die sie nötig haben. Und das ist gut. Unser täglich Brot gib uns heute. Das haben wir ja in den schweren Jahren des Hungers erlebt. Das wollen wir den jungen Leuten immer wieder sagen. Du wirst es erleben, dass der Herr dich Tag um Tag durchführt. Gerade die jungen Menschen, ich sehe das an meinen Enkeln wieder, wie die dann auf einmal kommen und sagen, wie ist das jetzt in der Prüfung, wenn das nicht geklappt hat, wenn diese Arbeitsstelle nicht geklappt hat, der Herr wird dich führen. Auch wenn manches anders geht, lass dich führen, höre auf seine Stimme. Und darum streicht uns Gott manches auch durch von diesen Gaben, die hier in Hülle und Fülle da sind, weil es darin nicht liegt. Und auch der Euro wird keinen Bestand haben, allen Politikern reden zum Trotz. Der wird immer weiter zerbrechen. Wir haben das schon bei 2 Geldentwertungen erlebt. Ich habe so viele Leute gehört, die das erzählt haben bei den großen Inflationen der Vergangenheit. Und wir erleben das auf scheußliche Weise bei den Flüchtlingen, denen jetzt ihre Häuser weggenommen werden oder niedergebrannt werden, dass das alles vergänglich ist. Und dann haben wir ein so großes Glaubenszeugnis an den Menschen vor uns. Ein Paul Gerhardt war 46 Jahre alt, bis er die erste Arbeitsstelle bekam. Und das im 30-jährigen Krieg, wo so viele Leute in der Pest starben. Und sein elterliches Gut, das ihm übergeben war von seinen Voreltern in Gräfenhainichen. Da haben die Schweden die Stadt belagert und haben dann gesagt, wenn ihr 10.000 Golddukaten aufbringt, dann seid ihr frei. So geiselhaft, das ist ja wie heute wieder. Und die haben gesagt, es geht nicht, so eine Riesensumme kann man nicht aufbringen. Also sind sie losgelaufen, haben überall alles Geld zusammengenommen. Als sie zusammen hatten, haben sie es den Schweden überreicht, die die Stadt belagert hatten. Und zum Dank haben die Schweden die Stadt trotzdem angezündet. So ist die Welt. Das war der einzige irdische Besitz, den Paul Gerhardt gehabt hat. Und dann hat er gedichtet, warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben. Was sind dieses Lebensgüter? Eine Hand voller Sand, Kummer der Gemüter. Und das ist das, was wir lernen müssen in der Wanderschaft durch die Wüste dieser Welt. Haben, als hätte man nicht. Wir wollen uns danken drüber, über die Gaben, die wir haben. Wir freuen uns, wenn wir uns nachher am Mittagstisch sättigen können in der Liebe, die uns empfängt. Aber wir wissen, das sind zeitliche Güter und wir freuen uns an noch viel mehr, was uns der Herr schenkt. Und darum ist so wichtig, dass wir nicht den Fehler unserer Zeitgenossen machen, die sich ganz an die irdischen Güter hängen und mit diesen untergehen. Weil sie nicht mehr haben als diese irdischen Güter und weil sie nicht das wissen, was bleibt. Es ist auch so schön in der biblischen Geschichte beim Abraham, wie der Abraham mit seinem Neffen Lot losgezogen ist und da gab es Streit zwischen den Hirten. Das war klar, bei den Beduinen war der Raum auf dieser Steppe nicht so groß zum Weiden des Viehs. Und dann sagten sie, es geht eigentlich nicht, dass wir beieinander sind, das Land ist zu karg. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wo möchtest du hin? Und dann sagt der Onkel Abraham zu seinem Neffen Lot, wähle, wie sie auf dem Berg oben stehen, wo willst du hin? Und er hebt seine Augen auf. So junge Leute, die können das rasch überschlagen. Es ist nicht bloß in unserer Zeit, so dass man gut rechnen kann. Wo kann man Geschäfte machen? Wo wird man im Leben etwas? Was ist toll in dieser Welt? Der guckt. Und das war, bevor Sodom und Gomorra untergegangen waren. Dieses fruchtbare Land, und er sieht diesen fruchtbaren Landstrich. Ah, wenn der Onkel so dumm ist, mich wählen lässt, ich wähle. Und er zieht mit seiner Viehherde hinunter in dieses gottlose Land. Und der Onkel, der bleibt in der kargen Steppe. Sieht er denn das nicht? Er sieht auch, dass die Leute von Sodom gottlos waren. Und das hat für ihn eine Bedeutung gehabt, wo ist der Platz, wo Gott mich segnen kann? Das muss für uns die wichtigste Frage sein. Wo führt mich der Herr? Nicht, wo liegen die Schätze dieser Welt? Denn die blöffen, die täuschen, die betrügen unsere Augen. Mit den Augen können wir uns so schnell betrügen, dass wir sagen, da liegt das Tolle. Was ist das heute für unsere jungen Leute, eine Versuchung? Wo mache ich Geld? Ach, das mache ich. Ist das der Weg Gottes mit dir? Weißt du es sicher? Frag doch die Brüder. Frag doch deinen Seelsorger. Wie viele sind untergegangen wie Lot? Nur durch ein Wunder wurde er noch gerettet. Es war die Fürbitte seines Onkels, dass er überhaupt nicht unterging im Feuersturm von Sodom. Und es ist eine große Gefahr, dass wir unser Herz an diese Welt hängen, an die Güter dieser Welt. Darum hat Paulus ja so klar gesagt, haben als hätte man nicht. Die diese Welt gebrauchen, aber nicht missbrauchen. Wir wollen auf Distanz leben, auch mit dem Geld, das uns der Herr schenkt. Danken für Arbeitsstelle, die wir haben. So schön haben wir es vorher gesungen in diesem Lied. Danke für diesen Morgen, danke Herr für die Gesundheit. Aber unser Herz hängt nicht dran. Und wir wissen, wenn du uns auch dunkle Wege führst, auch Zeiten der Krankheit schenkst, es werden Segenswege. Wenn du mitgehst, werden wir deine Herrlichkeit erleben, wie es dort die Israeliten gesehen haben. Über dieser glutheißen Wüste erschien die Herrlichkeit des Herrn. Und das wünsche ich dir. Euch, jedem euch von euch in der Gemeinde entfleihen, dass ihr die Herrlichkeit des Herrn erlebt, ihr und eure Kinder. Und dass ihr es erlebt an einem grauen Montag und in der Dunkelheit der Nacht und über den Schwierigkeiten eurer Seele, die Herrlichkeit des Herrn ist da. Und ich bin in seiner Hand geborgen und getragen und geführt. Was soll mir denn geschenken? Bist du da? Gewiss hast du dies entdeckt, das ist das Leben. Denn das hat Jesus versprochen. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Und das Leben besteht nicht in der Menge Geld und nicht in den irdischen Gütern, die man hat. Das ist der große Betrug der westlichen Konsumgesellschaft. Und die vielen christlichen Gemeinden sind drauf reingefallen und sprechen bloß noch über diese Fragen und finden nicht mehr Jesus, das Heil, das Leben. Mir macht das immer großen Eindruck, wenn ich das erlebe in vielen Teilen der Welt heute und besonders in den Armutsländern, wo es ja eine Erweckung, wie es noch nie gegeben hat, liebe Schwestern und Brüder. Das ist ja unglaublich, was in den letzten 30, 40 Jahren in vielen Teilen der Welt Menschen Jesus gefunden haben, unter Buddhisten, unter Hindus, unter Muslimen, auch in der Bedrängnis vom Iran heute. Und Menschen sagen, das ist doch nicht dasselbe, selbst in China oder in Russland. Der Sozialismus ist doch nicht das Problem. Und in so vielen Christengemeinden reden wir nur über das Sozialproblem. Das ist doch nicht das Leben. Das Leben liegt doch im Sohn Gottes, der für mich am Kreuz gestorben ist, der sich für mich geopfert hat und der mir den Frieden mit Gott schenkt. Das ist das allerhöchste Gut dieser Welt. Und das ist das Größte, wenn ich das immer mehr fassen darf mit meinem Leben. Und ich darf die Güter nehmen, wir leben damit und wir gebrauchen sie. Wir setzen uns ins Auto und fahren, aber unser Herz hängt es nicht dran. Und wir sind so froh, wenn wir unsere Mittel mit einsetzen dürfen für den Weg des Herrn. Und darum ist das ganz wichtig, dass wir merken, dass uns der Herr manches durchstreicht, was wir so wichtig nehmen, sagen, das musst du auch noch haben. Nein, das muss ich nicht mehr haben. Und das genügt dann. Und das ist dann ganz gut, dass man im Alter gar nicht mehr viel braucht. Und auf einmal wird der Wohnraum kleiner, den man braucht. Man braucht die vielen Güter nicht mehr. Und auf einmal will man nicht mehr so viel reisen. Und man darf sagen, ach, es ist ja viel wichtiger, dass ich den Frieden Gottes lebe. Hast du diesen Frieden des Herrn? Hast du ihn? Den brauchst du. Und ihr jungen Leute, das müsst ihr finden für euer Leben, dass ihr euer Herz nicht an die Güter, an die vergänglichen Güter dieser Welt hängt. Die betrügen euch. Die führen euch in die Irre, denn sie machen nicht satt. Sie machen nicht satt, wenn man eine Seele mit Geld und mit irdischen Gütern füllen kann, wäre wie die Tiere. Aber wir haben ein Heimweh nach dem lebendigen Gott. Und deshalb frage ich dich, hast du diesen Frieden, den dir nur Jesus geben kann? Hast du Jesus? Sagst du, bist mein letztes Ziel. Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du, der liebste Jesus, mein. Ich will dir dienen mit meinem Leben. Und ich will das allein haben. Das macht reich. Und das füllt jede Stunde deines Lebens. Wenn du wissen darfst, ich lebe für meinen Herrn. Und das, was er mir als Aufgabe schickt, das ist es. War mein erster Punkt, das Durchstreichen Gottes. Das ist am Erntedanktag auch wichtig, dass der Herr manches durchstreicht. Und ich wünsche es, dass ihr über den ganzen durchgestrichenen Erwartungen eures Lebens sagt, nicht Gott anklagt und murrt wieder Gott, sondern Herr, du hast mir manches weggenommen. Ich hatte einen Freund in der Tschechei, in der Zeit des Kommunismus, einen treuen Zeugen Jesu, der war damals im Gesundheitssystem ein sehr wichtiger Leiter. Und er hat mich eines Tages in der Nähe von Prag durch seine Heimatstadt geführt und hat mir die 4 Häuser gezeigt, die ihm die Kommunisten weggenommen haben. Und ich habe ihn damals gefragt, hat es dich gewurmt? Genau, hat es dich gewurmt? War der Wurm auch drin bei dir? Sagt er, nein. Kommunisten haben mir das weggenommen. Mir hat es nicht wehgetan. Aber mein Sohn, der ist mit den Kommunisten bis heute nicht fertig. Mit deinem armer Sohn. Wenn du über den Verlust der vergänglichen Güter dieser Welt noch haderst, als dass du frei wirst, ich will dem Herrn dienen. Wir wissen um Ungerechtigkeiten dieser Welt und vieles, was in unserem Leben geschieht. Leg's weg. Der Herr lässt es durchstreichen. Die Güter machen dich nicht satt, darum ist der Wurm drin. Und zerbricht dir und verfault. Aber das Zweite, das überraschende Schenken. Da hat ja Gott das so wunderbar gefügt, dass sie einsammeln durften und das war schön für den Sabbat. Und dann ist es nicht stinkend geworden. Ist ja geheimnisvoll. Aber der Herr kann das ja so machen, dass plötzlich die Gaben in ganz besonderer Weise ausgeben. Das ist sein Segen. Und wir wissen ja, weil wir es oft erlebt haben, was Segen Gottes in unserem Leben ist, wie er uns beschenkt. Und er will nicht, dass wir uns die ganze Woche bloß um diese irdischen Sorgen kümmern müssen. Das ist eigentlich eine tolle Gabe Gottes. Manche empfinden die Sabbatheiligung oder die Sonntagsheiligung als eine Last. Muss man, oder wie hat es bei uns immer geheißen, den Kindern, darf man am Sonntag stricken oder nicht? Ist das Arbeit oder ist das Lust? Wir streiten ja manchmal mit Gott, was ist jetzt? Darf ich und darf ich nicht am Sabbat? Es soll ja uns nicht zur Qual sein. Du musst nicht alle Tage schaffen. Ich habe den Schülern immer gesagt, wenn sie sagen, ich muss am Sonntag für die Klassenarbeit lernen, glaubst du, liegt ein Segen drauf? Wenn Gott sagt, du musst es nicht. 6 Tage arbeiten, da sollst du arbeiten. Auch Samstagmittag kann man gut arbeiten für die Schule. Aber am Feiertag darfst du die Feder weglegen. Du wirst nicht eine Note schlechter kriegen, wenn du am Sonntag nicht für die Klassenarbeit lernst. Und das kennen wir aus all den anderen Sachen. Das ist doch unser sonstigen Arbeit, das hat ja alles einen Sinn bei Gott. Dass er uns erlaubt, ich darf einmal Ruhe haben, weil ich das ja wirklich brauche. Wenn ich die 6 Tage recht menschlich entgegenkomme, das ist doch nicht eine Last. Wie kann man auf so einen Unsinn kommen, als ob die Gebote Gottes uns belasten wollen? Ist es denn eine Belastung, wenn Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen? Sondern ein Glück zu erhalten. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Was schrecklich ist, wenn aus deinem Mund Lüge kommt. Gott will doch unser Leben schön machen, erneuern. Reine Gedanken unseren Kopf schenken. Darum sagt er, ich brauche gar nichts machen, ich will nicht wie die Wilden arbeiten. Ihr wisst ja von den Schwaben, schaffe, schaffe, Häusle bauen und so, gell? Wie immer. Braucht er nicht. Dürft einen Tag wirklich in der großen Ruhe beginnen, in der Freude, wie wir heute Morgen den Tag begonnen haben, in der Freude an der Gemeinschaft, Zeit haben, auch für den Herrn und für die Gemeinschaft und für die Menschen, die mich umgeben. Und da auf einmal ist ja immer bei uns dann die Angst, dass wir meinen, wir kämen zu kurz. Nein, wir kommen deshalb nicht zu Gott, kein bisschen. Es wird dir nie etwas fehlen, ganz bestimmt nie, wenn du in den Ordnungen Gottes bleibst. Das ist ja hier drin, warum weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Da hat uns ja der Herr so eine klare Linie gegeben, wie wir allein gesegnet werden. Es hat mir mal ein Kaufmann, der in einem wichtigen Amt war, hat er gesagt, du ahnst gar nicht, was du mir geholfen hast. Ich habe in meinem Geschäftsleben oft die Gelegenheit gehabt, krumme Dinge zu drehen. Und ich habe oft im Auto eine Predigt gehört und du hast mir geholfen. Es liegt kein Segen drauf. Und das ist so wichtig für uns. Es liegt kein Segen drauf. Und wir müssen doch die großen Gaben Gottes wieder so genießen, wie er sie uns schenkt, in der ganzen Fülle und der Herrlichkeit, dass wir uns dran freuen können. Er gibt sie uns aber in der Ordnung Gottes. Warum weigert ihr euch, meine Gebote und Satzungen zu halten? Und dass Gott uns sogar so versorgt, dass dann für den Sabbat genug ist. Ihr wisst ja, dass das in Israel manchmal eine ganz kümmerliche Sache ist, dass man den Aufzugknopf nicht drücken darf, aus einer Gesetzlichkeit heraus, ich will am Sabbat nicht arbeiten und dass der Herd nur angestellt wird auf automatischer Steuerung, damit man nicht die Arbeit tut. Da wird es verrückt gesetzlich. Das wollen wir nicht, wir wollen nicht skrupelhaft werden, sondern wir wollen sagen, ach, der Herr will doch uns Freude schenken und es muss doch ein Spaß sein, dem Herrn zu dienen, dass er uns versorgt. Und darum ist das auch so typisch, wir trauen das Gott gar nicht zu, dass er in den irdischen Dingen uns versorgt. Wir erleben das ja so oft konkret in den Krankheitsnöten oder in Sorgen, die wir um Kinder haben. Das drückt uns ja manchmal unser Herz ab. Und dann bringen wir die Not vor den Herrn und sind nachher fast atemlos erstaunt, wie der Herr wirklich wirkt. Er hört mein Gebet und er wird dich doch versorgen. Du hast Schwierigkeiten im Beruf mit deinen Kollegen, dein Chef ist so böse mit dir. Und du bringst vor den Herrn, am nächsten Morgen ist der ganz anders zu dir. Was ist denn passiert? Es gibt einen lebendigen Gott. Und so wichtig, dass wir unsere irdische Arbeit, auch das, was wir haben, nicht bloß auf dem Feld, sondern was wir arbeiten und über unserem Geld sagen, Herr, es ist doch deine Sache, nicht unsere Sache. Und wir leben das mit dir und vor dir. Es ist bei uns oft so ein Fechten mit Gott, dass wir meinen, wir müssen da unseren Willen durchbringen, auch bei unseren Gebeten oft. Und wir wissen gar nicht, dass der Wille Gottes das Allerbeste ist. Dein Wille, Herr, ist das Beste. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich will mich doch jetzt einfach dir anvertrauen in meinen Sorgen und danke dir, dass du für mich sorgst, auch in den äußeren irdischen Dingen. Woher weiß ich denn, dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich für Gott das tue? Ein guter Freund von mir hat sich eine tolle Stelle gehabt in einem ganz großen deutschen Konzern im Verkauf. Und dann hat plötzlich der Chef gesagt, Sie müssen jetzt die Lehrlingsausbildung machen, Sie sind Christ. Sie haben ein zu enges Gewissen. Wissen Sie, so ist es manchmal in der Geschäftswelt. Sie können hier nicht im Verkauf tätig sein. Ein anderer war in einem großen deutschen Konzern ganz oben in Direktionsebene. Sie wollten ihn in die Vorstandsebene rufen. Da haben Sie ganz offen gesagt, Sie sind Christ. Und da können Sie manche Entscheidungen bei uns, die wir oben fällen müssen, nicht mittragen. Sie wissen, dass das in unserer Welt so ist. Darum bleiben Sie doch unter dem Segen Gottes. Bleiben Sie unter dem Segen Gottes. Suchen Sie nicht nach Dingen, die vor Gott nicht richtig sind. Und machen Sie nicht mit. In Afrika habe ich es mal erlebt, dass ein Afrikaner kam, morgens, da tragen die im Gottesdienst zusammen, was sie schöne Wunder mit Gott erlebt haben, sagt er, ganz große Freude. Ich sage, was ist passiert? Mein Fahrrad wurde gestohlen. Ich komme nicht mehr mit. Wir wollen Gott danken, mein Fahrrad wurde gestohlen. Sagte, ja, ich habe ein Fahrrad gehabt, ich war bei der Post und ich war der Einzige, der ein Fahrrad hat und dann musste ich immer sonntags Beruf machen. Ich konnte nie zum Gottesdienst kommen. Seit das Fahrrad geklaut wurde, kann ich in den Gottesdienst gehen. So kann es ja manchmal gehen, dass man die Wege Gottes erst hintenrum versteht und sagt, wie sein Segen läuft. Die Afrikaner sind auch noch viel kindlicher und viel treuer im Glauben als wir, die wir an den äußeren Dingen so hängen. Und darum ist es so wichtig, halte du die Ordnungen Gottes, nie wieder Gott sündigen. Er versorgt dich wunderbar, es wird dir gar nichts verloren gehen. Ihr jungen Leute, ist doch wichtig, wenn ihr euren Ehegatten sucht. Es muss doch einer sein, mit dem ihr gemeinsam den Herrn anbeten könnt. Eure Idee, dass ihr den bekehren werdet, die ist eine Schnapsidee, sagen wir. Das stimmt nicht. Sucht euch gläubige Leute. Nur unter dem Segen Gottes. Was ist das in einer Lebensgemeinschaft für eine Hölle, wenn man nicht miteinander dem Herrn Jesus dienen kann? Und das, dass man meint, man könnte den anderen bekehren, das ist ganz, ganz wenigen gelungen, weil wir es überhaupt nicht können. Das kann nur Gott machen. Und Gott segnet nicht oft den Ungehorsamen. Dann guck doch. Ich will doch den Weg des Herrn gehen, weil ich nur dort glücklich werde. Herr, führe du mich, ich will deine Wege gehen. Und nicht nur von meinen Augen mich leiden lassen, die führen mich in die Irre. So, das ist so wichtig, dass ich ihm folge. Ja, nimmt Gott mir nicht die Freude weg, das meinen ja viele. Nie. Der Gott, der dich so geschaffen hat, dass du all das Schöne empfinden kannst und die Lust erleben kannst und genießen kannst, der will doch das Allerschönste und Beste für dich. Dem kannst du doch dann anvertrauen. Wie lächerlich dumm ist unser Unglaube, der das Gott nicht zutraut. Und so hat er dafür gesorgt, dass auf einmal in den Eimern und Schüsseln, die die Israeliten bei Manna hatten und die sie vor dem Sabbat, am Freitag eingesammelt haben, kein einziger Wurm drin war und nichts stinken wurde, weil der Herr sein Wort treu erfüllt. Da kann man ja immer nur bewegt staunen. Und Das ist so wichtig, dass die Gaben dieser Welt wir genießen können ohne Todesgeruch, ohne dass sie uns zerstören. Du brauchst dich auch nicht sorgen, wie heute eine verrückte Welt mit einer Gesundheitsfanatik meint, man muss dort und diese Körner kauen. Brauchst doch gar nicht. Ich darf doch das nehmen, was mir der Herr gibt und brauche doch gar nicht drüber nachsinnen. Es wird mir nicht zum Schaden sein. Ich darf so seine Hand nehmen. Und wie wunderbar hat der Herr seine Leute durchgebracht mit dem Manna die ganzen 40 Jahre der Wüstenzeit. Und oft war es so, wo sie meinten, wir pfeifen aus dem letzten Loch. Und sie waren nicht aus dem letzten Loch gepfiffen, sondern sie waren wunderbar von diesem Herrn behütet. Und dann stimmt das, wir haben nie Mangel gehabt. Wir haben nie Mangel gehabt. Und das, was wir am Ende unseres Lebens genauso sagen müssen. Und im 5. Buch Mose sagt ja Mose dann, gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat. 5. Mose 8. Diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund werde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das will Gott wissen. Dienst du ihm vom Herzen oder machst du das besser nach oben hin? Er demütigte und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde Gottes geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Das ist der Betrug unserer westlichen Wohlstandsländer, dass sie so tun, als ob man als Christ, was man alles braucht, braucht man nicht. Und was machen heute unsere Brüder und Schwestern in Usbekistan und Kasachstan, in Laos, in Kambodscha, in Kuba, in den Verfolgungsländern? Sagen, ich brauche bloß Christus und seinen Segen, sonst nichts mehr. Und dann bin ich gesegnet und die haben doch recht. Und ich brauche sein Wort. Der Mensch lebt vom Wort Gottes. Das ist eine teuflische Versuchung, als ob wir irgendwas von dieser Welt bräuchten. Der Herr schenkt uns ganz viel, sie dürfen es benutzen und danken, aber sie wissen, wo es mir vorenthält, will ich mich drum nicht grämen. Sondern ich darf leben aus dem Wort Gottes und will dabei bleiben und er wird mich durchbringen. Es wird einmal in der Ewigkeit kein einziger Gott anklagen können, dass er das Wort nicht gehalten hat. Und Hudson Taylor hat das seinen Missionaren mitgegeben, er sagt, der Gott, der die Vögel draußen in der Natur und draußen die Tiere auf dem Felde versorgt, der wird auch seine Kinder versorgen. Das, was sie unbedingt brauchen, wird er sie versorgen. Und was sind das für bewegende Berichte, die wir kennen von Menschen, die in großer Not leben und das erfahren haben in ihrem Leben, was das alles ist. Und sie bekennen, wir haben nie Mangel gehabt. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich habe noch einen dritten Punkt. Ich bin es nicht gewohnt, so lang zu predigen, aber ich habe extra die Brüder noch mal gefragt und sie haben mir das Zeitlimit gegeben, das hier ist. Und der Bruder Rudolf Thom hat mir vorher gesagt, du darfst nicht so kurz predigen, wie du sonst in deinen Gottesdiensten predigst. Ich hoffe, dass ich doch in der Ordnung bin. Ich komme mir ganz ungewohnt vor. Aber wenn Sie noch aufpassen können, zum dritten Punkt, der mir wichtig ist. Der erste Punkt war, Gott streicht uns manches durch. Der Wurm ist drin, verfault uns. Das zweite, das überraschende Schenken Gottes. Das überraschende Schenken. Er wird seine Leute versorgen. Unbegreifliche Wunder. Die Welt sagt, ich habe mal wieder Schwein gehabt. Kennen Sie? Nein, wir kennen den treu sorgenden Gott, der seine Kinder so versorgt nach seinem Wort. Und wir erleben das überwältigend. Wir können an diesem Erntetag nur mit tränenden Augen sagen, Herr, wir hätten es nie gedacht. In vielen Situationen hast du unseren Kleinglauben beschämt. Wir danken dir ganz herzlich. Du hast uns konkret geführt in unzähligen Schwierigkeiten. Noch das Dritte. Der Herr will unser Leben verändern. Der Herr will unser Leben verändern. Darum sagt er, warum weigert ihr euch, meine Gebote zu verstehen? Was will denn der Herr? Der Herr will, dass wir in dieser Welt des Neides, des Geizes, des Raubens und des Anhäufens der Schätze, die kamen ja von Ägypten, wo die Pharaonen ihre Pyramiden aufgerichtet haben, dass sein Volk eine andere Lebensordnung hat, als immer nur, ich muss für mich einsammeln. Ist das schon schön, dass der Apostel Paulus ein Geheimnis entdeckt hat, geben ist seliger als nehmen. Jetzt überlegen Sie mal, stimmt das wirklich? Also wir leben in so einem Wohlstand, meine Frau und ich, wir schenken uns nichts mehr zum Geburtstag. Was sollen wir auch? Wenn wir was brauchen, kaufen wir es miteinander ein. Aber wunderbar ist, wenn wir den Enkeln eine Freude machen können. Geben ist immer seliger als nehmen. Wenn Ihnen jemand was schenkt, sagt, wo stelle ich das noch hin? Sie können die Bücher nicht mehr aufstellen, Sie können die Schränke fassen, nichts mehr. Aber das Schönste ist, wenn Sie irgendjemand Freude machen können. Das ist wunderbar. Geben ist seliger als nehmen. Was ist das wunderbar? Ist das Höhere, was Sie da in der letzten Woche gegeben haben für die irakischen Flüchtlinge. Und da beten wir drüber, Herr, lass keinen Cent irgendwo verrutschen. Sondern gib, dass da Menschen deine Liebe erfahren, die in Verzweiflung sind. So wie wir das erste Care-Paket damals bekommen haben aus Amerika, und wir kennen die Leute gar nicht. Das ist was Wunderbares, dass wir geben dürfen. Die Ordnung Gottes ist das Wunderbarste unseres Lebens, mit Händen ausgeben und weitergeben, dass ich dienen darf. Das Schönste ist ja, wenn Sie einem Menschen Zeit geben. Niemand hat Zeit. Wenn Sie Zeit haben für jemanden, für ein Gespräch, für einen Besuch. Schlimmste Versäumnis von uns Pfarrern in den Orten ist, dass wir keine Hausbesuche machen. Wo sind Leute wieder Zeit haben? Nach den Kranken schauen. Jemand pflegen, helfen, wo es nötig ist. Und dann ist auf einmal so wichtig, dass wir doch mit den Gaben Gottes ganz anders umgehen. Er hat uns doch, ich habe nie gedacht, dass ich so alt werde, wie ich bin. Warum hat der Herr das getan? Weil er will, dass ich was abgebe, doch nicht für mich. Wir sind alle so Egoisten geworden. Ich mein Leben etwas weitergeben darf für andere. Und da weist er uns eine Aufgabe zu für sein Volk, dass er uns die Gaben gibt. Er wird uns versorgen mit allem Äußeren, dass wir mit den Gaben dieser Welt uns der anderen annehmen. Es bleibt ja ein Rätsel, dass diese Menschheit es nie fertig bringt, dass die Güter dieser Welt gerecht verteilt werden und dass die Armen versorgt sind. Versteht kein Mensch. Die ganzen Gelehrten, Volkswirtschaftler und Politiker und alle kriegen es nicht fertig. Und das an der einen Ecke verfault und an der anderen verhungern sie, dass es nicht geht. Es geht nur im Volk Gottes, dass wir auf einmal sagen, der Herr macht uns frei und er segnet uns. Und das ist so wunderbar, dass wir merken, das sind die Gaben. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir das nicht bloß zum Schluss sagen, sondern die größte Gabe, die uns Gott gibt, sind nicht nur diese materiellen Gaben. Das war im Sozialismus der Irrtum und ist im westlichen Kapitalismus genauso ein Irrtum. Die materiellen Dinge sind es. Niemand lebt von den materiellen Dingen. Das stimmt doch gar nicht. Wie wichtig ist ein Wort der Liebe? Wie wichtig ist die Güte, die uns umgibt? Wie wichtig ist die Geborgenheit, die man braucht? Aber deshalb ist das Allerherrlichste, dass Gott seinen Sohn Jesus uns schickt, dass wir sein Wort haben, dass von Anfang der Menschheit Gott uns sucht, die Menschen mit Seilen der Liebe will er uns ziehen. Und wie geht er dir nach? Und wir sind blind dafür und er sucht uns, ich will mich doch deiner Lasten annehmen, ich will doch heben, tragen und erretten. Fürchte dich doch nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin doch dein Gott. Sondern geht mir nichts an. Ich habe gerade gar keine Zeit, auf dieses Wort zu hören. Was sind das für Worte? Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gottes größte Gabe sind nicht Gurken und was wir da vorne anhäufen und gelbe Rüben und Baguette und was da liegt, sondern die größte Gabe ist doch, dass er sich dir schenken will. Und das wäre das Allerschlimmste, wenn am Erntedanktag das nicht irgendwo verschüttet würde. Er will sich dir ganz geben. Und er will dein Ja haben, dein Herz will er haben. Größte Stufe des Glaubens ist die Liebe zu Jesus. Hast du diese Jesusliebe? Wie wir uns verlobt haben, damals, ist über 52 Jahre her, habe ich diesem Mädchen gesagt, damals 20-jährig, ich bin schon vergeben. Wir haben einen Bund mit Jesus, aber in diesen Bund kannst du mit einsteigen. Das ist die Mitte unserer Gemeinschaft. Und das ist die Liebesbund. Ich will Jesus gehören. Ich kann gar nicht verstehen, wie ein anderer Christ sein will und über die Probleme des Glaubens redet. Die Dogmen sind nicht das Wichtigste, sondern dass du Jesus lieb hast, über alles lieb hast. Er will sich dir ganz geben. Und wer ihn hat, der hat das Leben. Der hat es gefunden und der ist im Glück und in der Freude und in der Geborgenheit drin. Und das ist die allergrößte Gabe, die wir haben. Und dann will er unser Herz verändern. Der größte Gottesdienst, den wir feiern, ist nicht diese Versammlung, die wir hier haben, sondern dass wir unsere Leiber hergeben und dass wir mit unseren Leibern Gott dienen und ihn verherrlichen. ihm Raum geben zum Leben, das Allergrößte. Es kommt ganz selten vor im Neuen Testament das Wort Gottesdienst. Eigentlich bloß viermal. Und da heißt immer, Römer 12, dass er eure Leiber hergibt. Das ist Gottesdienst. Nicht, dass er in der Versammlung Lieder singt. Der größte Gottesdienst ist Witwen und Waisen besuchen. Ist da nicht noch eine Witwe, die du schon lange nicht mehr angerufen hast, die so leidet am Verlust ihres Mannes? Du hast es so wichtig. Da wird Gott verherrlicht. Weil er will, dass wir unser Leben zum Dienst hergeben. Und das ist so wunderbar, dass Gott durch unser irdisches, kurzes, vergängliches Leben ewige Frucht schaffen will. Das ist doch das Schönste. Das, was rauskommt für die Herrlichkeit, für die Ewigkeit einmal, aus unseren irdischen Tagen. Und dass wir ihm dienen dürfen mit allem, was wir sind. Wir freuen uns ja schon an den Kindern. Was ist das wunderbar, dass Gott uns Menschen so etwas gibt, dass Kinder geboren werden. Aber noch viel Größeres, wenn Frucht entsteht für die Ewigkeit aus unserem Leben. Und darum ist es nicht so, wie dass wir nur an den äußeren Gaben hängen bleiben. Die Gottlosen dieser Welt feiern auch Erntedank. Adolf Hitler hat große Dankfeste gefeiert in Bückeburg. Wir feiern ganz anders Erntedank, als die Welt es feiert. Die Hindus feiern so, muss man sehen, was die Körbe rumtragen. Das sind Jesusfeste für uns. Herr Jesus, du bist die Mitte unseres Lebens, du hast uns gefunden. Und ohne dich ist alles leer und umsonst. Wir brauchen dich allein. Und wir wollen dieses Brot haben. Der Mensch lebt von diesem Brot allein. Und dieses Brot wollen wir weitertragen. Und das Interessante ist ja, dass in den Hungergebieten der Welt den Leuten die Jesusbotschaft wichtiger ist als alle materiellen Gaben. Da merken wir erst oft, wie wir uns haben verführen lassen von diesem Wohlstand und von der irdischen Habsucht dieser Welt. Und wir wollen dort wieder sein mit unseren Kindern und Familien, das war mit unseren Gemeinden, dass es uns darum geht, dass dieses herrliche Jesus-Evangelium verteilt wird. Natürlich ist das immer begleitet mit den Taten der Liebe. Es war überhaupt noch nie anders, auch bei den Missionsboten. Aber das Wichtigste darf nicht fehlen. Und das ist die große Not heute der westlichen Christenheit, dass sie ihrer Nachbarschaft die Botschaft von Jesus verschweigt. Und das wollen wir am Erntedanktag erkennen und darum Jesusboten sein. Die vielen Leute, die ohne Hoffnung sterben, die kein Ziel haben und nicht mehr wissen, wozu wir leben. Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Gesetze zu halten? Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns so beschenkst, auch in diesen zurückliegenden Jahr. Wir haben deine Hilfe erfahren, aber am größten war deine Nähe und dein Wort. Wie hast du uns aufgerichtet? Und wie schwer wurde uns das immer wieder, Sünde zu bekennen. Und du hast uns rein gemacht. Und wir haben deine Liebe überwältigend erfahren. Wir danken dir, auch in den Menschen, die uns begegnet sind, auch in dieser Gemeinde. Herr, ja, jetzt gib doch, dass uns bei uns sich nicht die Wichtigkeiten verschieben, sondern dass das Wichtigste, die Hauptsache bleibt. Dass wir deine Boten sind und dass du in unserem Leben wirken kannst und uns zum Segen setzen kannst. Ganz herzlichen Dank. Auch da, wo du uns Dinge durchgestrichen hast, wo du uns Kraft genommen hast, auch Gesundheit genommen hast. Wir nehmen es aus deiner Hand, aber dein Segen wird nicht aufhören. Du wirst uns umso mehr segnen. Dafür danken wir dir. Herr, und hilf uns, dass wir bis zur letzten Stunde unseres Lebens dir allein dienen. Amen.